Der Medizintalk auf der Bayernwelle, es ist mal wieder soweit. Ich bin Christoph Grabner. Ganz ehrlich, mit welchem Gefühl gehen Sie in ein Krankenhaus? Viele haben da ja ein ziemlich mulmiges Gefühl, vor allem wenn sie sich als Patient in einem Krankenhaus befinden. So manch einer fürchtet ausgerechnet im Krankenhaus um seine Gesundheit. Deshalb hat es an der Heimischen Kliniken Südostbayern AG in dieser Woche den Tag der Patientensicherheit gegeben. Und genau über dieses Thema sprechen wir heute. Meine Gäste sind der Beauftragte für Patientensicherheit an den Heimischen Kliniken, Professor Eckehard Bratschke, Reinhold Frank vom Qualitätsmanagement und Dr. Andrea Kroppe-Zübner. Sie ist vom Beratungszentrum Hygiene in Freiburg und berät die Kliniken AG in Sachen Krankenhaushygiene. Wir beginnen mit dem Herrn Professor Bratschke. In dieser Woche ist ja der Tag der Patientensicherheit gewesen. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, wir Ärzte sind ja aufgefordert, dem Patienten in erster Linie nicht zu schaden. Trotzdem kommt es immer wieder zu unerwünschten Ereignissen, sei es zu Komplikationen, sei es zu Fehlern. Und hier gilt es in erster Linie, dem Patienten Sicherheit mit an die Hand zu geben, wenn er sich in unsere ärztliche Behandlung oder die Behandlung unserer Kliniken begibt. Und aus diesem Grunde haben wir diesen Tag der Patientensicherheit, den wir jetzt seit einigen Jahren regelmäßig im September hier begehen. Und wir sind nicht nur von unserer ethischen Seite her verpflichtet. Wir sind auch gesetzlich verpflichtet worden, dem Patienten Sicherheit anzubieten. Der gemeinsame Bundesausschuss hat Ende des Jahres 2016 Richtlinien vorgegeben, die jetzt auch gesetzlich verpflichtend für die Kliniken und auch für die niedergelassenen Ärzte sind, dass wir mit bestimmten Maßnahmen, Instrumenten hier für mehr Sicherheit noch bei den Patienten sorgen.
Im Rahmen des Tages der Patientensicherheit hat es ja auch zwei Infostände gegeben, einen, glaube ich, in Reichenhall, einen in Traunstein. Was waren das für Gespräche? Wie schaut die Resonanz aus?
Die Resonanz war durchaus positiv. Es hat natürlich nicht jeder, der vorbeigegangen ist, bei uns nachgefragt, was wir hier machen. Manchmal war auch der Kugelschreiber oder das Pflaster, das angeboten wurde, pflichtig, wichtiger oder der erste Eindruck. Aber wir haben dann die Patienten und die Angehörigen, auch Mitarbeiter aus dem Hause angesprochen, dass wir nicht wegen der Kugelschreiber hier stehen, sondern worum es eigentlich geht, dem Patienten mehr Sicherheit zu geben. Durch manche Pressemitteilungen hat man manchmal den Eindruck, dass in der Klinik für die Sicherheit der Patienten nicht so sehr viel übrig ist, aber dass die Kliniken und die Niedergelassenen sehr viel tun für die Patientensicherheit, das ist den wenigsten bekannt. Und das war uns ein Anliegen, dass wir an diesen Ständen den Patienten sowohl in Traunstein als auch, ich war in Bad Reichenhall, hier zeigen, was wir für ihre Sicherheit tun. Dass sie auf die Frage, was sie werden heute stationär aufgenommen, was haben sie für Ängste? Und da kam immer wieder auch natürlich die Infektion, dass man sich in der Klinik eine Infektion hält. Werde ich an der richtigen Seite von dem richtigen Arzt operiert? Hat der große Erfahrung? Gibt es die Möglichkeit für mich als älteren Patienten für Sicherheit zu sorgen, dass ich nicht stürze? Werde ich nachts, wenn ich aufstehen muss, als älterer Patient von einer Schwester versorgt, die mich sicher auf die Toilette und wieder zurückbringt? Das waren so auch Gespräche und Ängste von Patienten, die in die Klinik kommen. Es waren aber auch Patienten da, die bereits den Hauptteil ihrer Untersuchung oder Behandlung hinter sich haben, die auch mal das eine oder andere moniert haben. Dafür sind wir sehr dankbar, für eine Rückkopplung, für eine positive oder auch für eine negative. Und wir haben auch Patienten erlebt, die die Klinik verlassen haben und Gott sei Dank ist nichts passiert, zum Kommentar gegeben haben, als sie uns verlassen haben.
Jetzt bin ich persönlich jemand, der einen Klinikaufenthalt immer sehr relaxed sieht. Ich war auch schon das ein oder andere Mal im Krankenhaus. Ich habe da eigentlich immer das Gefühl, dass ich mich in guten Händen befinde. Was haben Sie da für einen Eindruck von den Patienten? Ist da wirklich so ein bisschen diese Angst oder vielleicht auch dieses Misstrauen da?
Es ist schon ein Vertrauen da. Das kann man schon sagen. Sehr wichtig ist die Kommunikation. Reden ist Gold, war auch ein Motto der Veranstaltungswoche. Wichtig ist, mit dem Patienten einen Kontakt aufzubauen, ein Vertrauensverhältnis aufzubauen Und es ist manchmal wichtiger, sich 5 Minuten Zeit zu nehmen und das zu besprechen, als permanent mit seinem Tagesablauf hinterherzulaufen. Natürlich ist das ganze Problem bei uns natürlich auch eine, ich will nicht sagen Personalknappheit, aber wir sind heute gezwungen, Patienten in kürzerer Zeit durchzuschleusen. Als ich als Chefarzt vor 25 Jahren anfing als Chirurgischer, da war die mittlere Liegezeit bei 8-9 Tagen und sie ist heute bei 5 Tagen. Und das heißt, es ist eine Arbeitsverdichtung eingetreten, dass man natürlich nicht mehr die Zeit hat. Man muss sich besser organisieren, man muss mehr über die Abläufe nachdenken, wo ja derzeit sehr großer Wert drauf gelegt wird in der Kliniken AG. Das hängt mit Herrn Frank zusammen, Qualitätsmanagement, Organisation von Abläufen, dass man auch die Zeit bekommt, wieder sich mit dem Patienten mal hinzusetzen. Es ist wichtiger, mit dem Patienten mal 2 Minuten zu reden, ein Lachen ist besser als ein ernstes Gesicht oder eine barsche Antwort, die natürlich, wir sind ja alle nur Menschen, schon mal passieren kann. Aber wichtig ist, für Vertrauen zu sorgen, dann werden die Patienten sich auch sicher fühlen. Und wenn man ihnen dann noch erklärt, warum das eine oder andere an Maßnahmen notwendig ist, warum sie ein Patientenarmband tragen müssen, ja, warum wir lieber 5-mal fragen, ob sie am linken Bein operiert werden, als, ja, die fragen dann, ja, passiert das bei euch so oft? Nein, wir wollen Sicherheit geben. Wir wollen dem Patienten zeigen, dass sie sich bei uns gut aufgehoben fühlen und ihnen damit signalisieren, es passiert zwar was, das ist menschlich, wir wollen aber auch aus Fehlern lernen. Man soll einen Fehler nicht 2-mal machen, es können Fehler passieren, aber man darf ihn nicht 2-mal machen. Und da gibt es eben verschiedene Instrumente, wie man das verhindern kann.
Was sind denn das für Instrumente? Mit welchen Themen beschäftigen Sie sich da hier bei den heimischen Kliniken?
Wir haben Themen, wo wir reagieren. Wir haben aber auch Themen, wo wir proaktiv versuchen, solche Komplikationen oder Fehler oder Sicherheitsdefizite zu beseitigen. Wir sprechen über jeden Verlauf in Mortalitäts- und Morbiditätskonferenzen, das heißt Sterblichkeitskonferenzen oder Komplikationskonferenzen, wo wir Themen offen ansprechen, ohne dass hier derjenige, der so ein Thema bringt, hier mit Sanktionen rechnen muss. Wir geben das weiter, wir veröffentlichen das in anonymisierter Form, in sogenannten M&M, Morbidität, Mortalitäts, Newsletters, und also, dass jeder nachschauen kann. Auch wir wollen daraus lernen, aus Fehlern lernen. Wir beschäftigen uns mit einem sanktionsfreien Fehlersystem, PASIS, Patientensicherheit, ist ein überregionales Fehlermeldesystem, das zentral für Deutschland in der Uni Tübingen zusammenläuft, wo wir anonymisiert Patienten Komplikationen, Patientenfehler eingeben, wo wir dann eine Rückmeldung bekommen, wie hätten Sie sich verhalten. Das sind Dinge, wo wir lernen. Wir sind da sehr gut aufgestellt. Wir haben auch eine externe Qualitätssicherung, wo wir Daten abgeben müssen nach außen. Herr Frank hat das schon erwähnt, wo wir dann umgekehrt auch wieder die Rückmeldung bekommen, wo haben wir Probleme. Wir haben sogenannte Audits, wo wir in Hochrisikobereiche hineingehen, Operationssaal, Intensivstation, Kreissaal, wo sehr viel passieren kann, wo wir natürlich einen großen Wert drauf legen, unser Augenmerk drauf legen, dass gerade hier sehr viel mit Audits gearbeitet wird, wo wir auch externe Audits haben, wo im sogenannten Peer-Review-Verfahren wir unsere Experten nach außen schicken in eine andere Klinik, wo auf Augenhöhe über Probleme zum Beispiel im Kreissaal gesprochen wird, wo aber auch externe Peers, Gutachter dann zu uns kommen, wo die mit unseren Problembereichen, den Ärzten aus unseren Problembereichen auf Augenhöhe diskutieren. Ich habe schon erwähnt, Patientenarmband zur Verwechslung von Patienten. Nicht hier in unserem südostbayerischen Raum gibt es viele Müllers und Meyers. Der eine heißt Franz, der andere Georg, der nächste wieder anders. Und wir haben es ja nicht immer mit Patienten zu tun, die immer in einer geistig ganz einwandfreien Situation sind. Wir haben immer mehr ältere Patienten, demente Patienten, und da ist schnell der Meier-Schorsch mit dem Meier-Franz verwechselt. Was wir auch noch machen, das haben wir von der Luftfahrt gelernt, Checklisten. So wie sich der Pilot mit dem Co-Pilot bespricht und checkt vor dem Start oder vor der Landung, ob alles okay ist, so machen wir das auch im Operationssaal. Ist die richtige Seite? Ist der Patient der Herr Meier? Bekommt er perioperativ, wie schon erwähnt, ein Antibiotikum? Sind alle Instrumente vorhanden? Das sind alles so Sicherheitsmaßnahmen, die dazu dienen, dass wir weniger unerwünschte Ereignisse haben. Da gibt es sicher noch das eine oder andere, was ich jetzt vielleicht auf die Schnelle nicht erwähnt habe, aber wir sind da sehr besorgt um unsere Patienten und ich denke auch zunehmend erfolgreich.
Eine Geschichte haben Sie noch vergessen, die ich ganz interessant finde. Und zwar, ich habe natürlich vorher ein bisschen was über das Thema gelesen. Das kurze Innehalten vor dem Hautschnitt bei der OP, was hat es damit auf sich?
Das ist das sogenannte Team Timeout. Das ist ein Inhalt der Checkliste. Kein Patient kommt in den Operationssaal, ohne dass er schon ein Kreuzchen hat, dass er seinen Namen nennt, dass er ein Armband hat. Und im Operationssaal, wenn der Patient schon steril abgewaschen ist, dann kommt dieses Team Timeout. Ist es der Herr Meier? Ja, nein. Und da sind beteiligt der OP-Pfleger, die OP-Schwester meine ich damit, der Anästhesist und der Chirurg. Und erst wenn diese Fragen hundertprozentig abgearbeitet ist, ist es der Herr Meier, ist es die linke Seite, wird er an der Lunge operiert, sind die Antibiotika gegeben, sind alle Instrumente vorhanden, dann, das ist dieses Innehalten, dann erst ist der Schnitt erlaubt. Und letztverantwortlich ist dann der, der diesen Schnitt dann durchführt, nämlich der Operateur.
Das heißt also, da wird dann in doppelter und dreifacher Hinsicht geschaut, dass dann wirklich auch alles passt. Also diese doppelte oder dreifache Absicherung ist ganz, ganz wichtig.
Das ist auf jeden Fall sehr wichtig trotzdem. Und das haben eben unsere Fehlermeldesysteme gezeigt. Kommt es immer wieder vor, dass es zu Fehlern kommt. Ich habe ja noch eine andere Funktion. Bei der Bayerischen Landesärztekammer bin ich zuständig für Arzthaftungsfragen. Und wir bearbeiten da 1500 Fälle. Ich weiß natürlich, wo die Risiken liegen. Und man glaubt nicht, was alles passieren kann. Man kann gar nicht vorsichtig genug sein. Ich will damit keinem Patienten Angst machen. Aber wir haben die moralische Verpflichtung, nicht nur die gesetzliche, aber die moralische Verpflichtung, unserem Patienten so viel Sicherheit wie nur gerade möglich zu bieten.
Jetzt gibt es natürlich die eine Seite, das ist das Krankenhauspersonal. Die andere Seite sind aber die Patienten selber. Können die denn selber auch was dafür tun, um die Sicherheit zu steigern?
Die können sehr viel tun. Wenn sie sich unsicher fühlen, nachfragen. Wenn sie glauben, dass eine Krankenschwester oder ein Arzt sich nicht sichtbar vor ihnen die Hände gewaschen hat, dann nachfragen. Ich habe jetzt nicht gesehen, dass Sie sich die Hände gewaschen haben, nachdem Sie Herrn Meier im Nebenbett den Verband gewechselt haben. Sie sind zu mir rübergegangen und möglicherweise habe ich es nicht gesehen, aber haben Sie sich wirklich die Hände gewaschen? Dazu fordere ich die Patienten förmlich auf. Sie müssen das tun. Und 40 Jahre Berufserfahrung, die ich in der Chirurgie hinter mir habe, ich war auf der anderen Seite. Ich bin jetzt, ich will nicht sagen vom Saulus zum Paulus geworden, aber ich weiß, was da möglich ist. Die Patienten zu kritischen Patienten erziehen. Dazu gibt es eine Reihe von Broschüren zur Patientensicherheit. Es gibt ja das Aktionsbündnis Patientensicherheit, APS in Deutschland, die sehr viele solcher Broschüren produzieren. Ich habe hier eine Broschüre vor mir liegen, sicher im Krankenhaus, die in allen Bereichen unserer 6 Kliniken im Eingangsbereich aufliegt, die den Patienten auch förmlich auffordert, wenn er sich unsicher fühlt, auch nachzufragen. Besonders wichtig ist es natürlich bei Patienten, von denen man glaubt, dass sie nicht mehr so ganz das checken, was hier so auf sie zukommt und abläuft, dass man auf die besonders aufpasst.
Ein Punkt ist auch noch, habe ich eigentlich ganz nett gefunden, und zwar in den heimischen Kliniken gibt es Briefkästen mit dem Aufkleber »Sagen Sie es Schorsch«. Was verbirgt sich genau dahinter?
Den Schorsch gibt es tatsächlich. Das ist der Georg Reichel, ein ehemaliger Krankenpfleger, der dann in einer leitenden Funktion in der Pflegedienstleitung war, der auch so aussieht, ein stämmiger urbayerischer Traunsteiner, der ein sehr gutes Einfühlungsvermögen hat psychologisch und der auf jeder Station präsent ist durch einen Briefkasten. Jeder Patient bekommt, wenn er in die Klinik geht, einen Fragebogen, den wir bitten ihn, den Patienten bitten, vielleicht nicht erst am letzten Tag, sondern schon vorher, denn am letzten Tag will jeder schnell nach Hause, auszufüllen, wo wir eine Rückmeldung bekommen, was ist gut, was ist nicht gut. Dieses, sagen Sie, Schorsch ist deutschlandweit sensationell angekommen. Ich habe versucht, das mal bei einer Patientensicherheitsbesprechung weiterzugeben und viele Kliniken haben das nachgeahmt. Der Schorsch hat es auch nicht erfunden, das kommt aus der Schweiz, da heißt, sagen Sie es, glaube ich, Charlotte oder so ähnlich. Aber das ist unheimlich gut. Wir haben natürlich nicht nur das Programm Sagen Sie Schorsch, wir haben auch sogenannte Patientenfürsprecher. Auch das ist etwas, was von der Gesetzgeberseite empfohlen, wenn nicht sogar gesetzlich verankert wird. Jede unserer 6 Kliniken hat einen Patientenfürsprecher, wo man darüber hinaus auch noch als Patient, wenn man sich akut jetzt nicht so traut, vielleicht 2 Wochen später nochmal den Herrn Megerle zum Beispiel in Reichenhall oder den Herrn Öckel in Traunstein anschreibt oder ihn anruft und sagt, das hat mir gefallen, das hat mir weniger gefallen. Natürlich sind wir auch für Lob dankbar, denn wir brauchen unsere Mitarbeiter. Und wenn man die motivieren kann durch ein Lob, das hilft auch sehr viel, die Belastung besser zu ertragen.
Professor Eckehard Pratschke ist der Beauftragte für Patientensicherheit an den heimischen Kliniken. Dankeschön erstmal. Wir kommen zum Thema Krankenhaushygiene. Und da ist jetzt die Frau Dr. Andrea Kropetz-Hübner bei mir. Sie ist vom Beratungszentrum Hygiene in Freiburg und berät die Kliniken AG in Sachen Krankenhaushygiene. Frau Dr. Kropetz-Hübner, was gehört denn alles zur Krankenhaushygiene?
Krankenhaushygiene dient vor allem zur Prävention von krankenhauserworbenen Infektionen. Also es ist schon, glaube ich, allen bekannt, dass man im Krankenhaus, je länger man liegt, desto häufiger kann man an einer Krankenhausinfektion erkranken. Wenn die Hygiene nicht stimmt, kommen die Erreger auch aus der Umgebung. Und die können natürlich auch zu einer Krankenhausinfektion führen. Es gibt natürlich auch einen anderen Weg, den wir nicht vergessen sollen. Jeder von uns hat eine eigene Flora, die sogenannte endogene Flora, die dann durch den Krankenhausaufenthalt auch dann als Erreger von Krankenhausinfektionen kommen kann. Aber ganz wichtig ist auch die Umgebung, die Maßnahmen, die an einem Patienten getätigt werden, durch die auch Krankenhausinfektionen entstehen können. Dass das alles nicht passiert, ist wichtig, dass man Krankenhaushygiene hat als Abteilung, die natürlich dann dafür sorgt, dass man einige Regeln verfolgt und die Grundregel und die wichtigste Regel ist die Standardhygiene und das heißt Händedesinfektion.
Das Thema Krankenhauskeime ist ja immer wieder auch in den Medien, in regelmäßigen Abständen taucht es wieder auf. Wie groß ist denn generell die Gefahr, sich in einem Krankenhaus, ich sage jetzt mal ganz plakativ, sich was zu holen?
Erstmal würde ich sagen, den Begriff Krankenhauskeime mag ich nicht. Das sind einfach das sind einfach Bakterien, die dann überall in Krankenhäusern sind. Also ich glaube, dass durch die Medien viel mehr darüber erzählt wird und viel hoch das so an der Liste steht, als das in Wirklichkeit ist. Es gibt zurzeit auch viele Bakterien, die sehr resistent sind. Die sind zwar in Krankenhäusern, in manchen mehr, in manchen weniger, aber durch eine gute, strikte Hygiene kann man das natürlich verhindern, dass diese Bakterien, multiresistente Bakterien, auch als Erreger von Krankenhausinfektionen dann ja, dass die dann Krankenhausinfektionen einfach verursachen, genau.
Zunächst mal herzlichen Dank meinen beiden Gesprächspartnern bisher. Wir machen jetzt erstmal eine kurze Pause. In der kommenden halben Stunde geht's weiter. Dann sprechen wir unter anderem über das Thema Handhygiene und was da alles falsch gemacht werden kann. Wenn Schweigen gefährlich ist, das ist das Motto des diesjährigen Internationalen Tags der Patientensicherheit am vergangenen Montag gewesen. Wir sprechen heute im Medizintalk über das Thema Patientensicherheit. Meine Gäste sind der Beauftragte für Patientensicherheit an den heimischen Kliniken, Professor Eckehard Pratschke, Reinhold Frank vom Qualitätsmanagement und Dr. Andrea Kropetz-Hübner. Sie ist vom Beratungszentrum Hygiene in Freiburg und berät die heimischen Kliniken in Sachen Krankenhaushygiene. Frau Dr. Kropetz-Hübner, in der vergangenen halben Stunde haben wir ja schon das Thema Handhygiene angesprochen. Ich kann mir vorstellen, im Krankenhaus spielt die Handhygiene eine noch etwas größere Rolle als im privaten Bereich, oder?
Also Handhygiene hieß früher immer Hände waschen, heute heißt es Hände desinfizieren. Das ist auch der Unterschied. Zu Hause genügt es, die Hände zu waschen mit Seife im Krankenhaus. Also durch viele Studien hat man das gesehen, dass man die Hände desinfizieren muss, weil einfach mehr von den Bakterien, die an unseren Händen sind, an der Haut sind, dass man mehr Bakterien abtöten kann und in kürzerer Zeit. Wenn man sich Hände dann mit der Seife 2 Minuten waschen würde, dann würde man zu dem gleichen Effekt kommen. Aber so viel Zeit hat man nicht. Manchmal hat man nicht mal die 30 Sekunden Zeit. So lange soll man sich die Hände desinfizieren, aber auf jeden Fall ist es verkürzt, also die Zeit ist verkürzt und mehrere Bakterien würden abgetötet, sodass wir dann mit den Bakterien, die dann verbleiben, auch keine Erreger weiter transportieren können.
Betrifft die Handhygiene jetzt nur das Personal, das Krankenhauspersonal, also Pflegekräfte, Ärzte etc. oder betrifft es die Patienten selber auch?
Das betrifft natürlich die Patienten auch, aber an erster Stelle betrifft das das Personal und also das ganze Personal, also Pflegekräfte. Und ich würde gerne das ja nochmal ganz stark sagen, auch Ärzte, weil nach einer Untersuchung, wo man, also man denkt immer, die Infektionen gehen auch so aus der Umgebung aus, Toiletten sind nicht sauber genug, man muss aufpassen, wo man sich da überall die Bakterien holen kann. Nach einer Untersuchung, wo man auch eine Klobrille untersucht hat, also mehrere, und die Hände von dem Personal in der Klinik, Ärzte und Pflegekräfte, war ganz klar, dass zum Beispiel die Klobrillen steril sind und die Hände von dem Personal und vor allem von den Ärzten sehr kontaminiert sind mit ganz vielen Bakterien und davon geht eigentlich die Gefahr aus. Natürlich müssen sich die Patienten auch Hände desinfizieren, aber ich muss sagen, wenn man schaut, wie das die Patienten machen und Besucher vor allem, die sollen sich auch die Hände desinfizieren, dadurch, dass man die Desinfektionsmittel auch am Eingang vom Klinikum hat, auch in jedem Patientenzimmer, machen das die Patienten und die Besucher mehr als das Personal in der Klinik, weil wieder aus Mangel an Personal haben sie einfach wirklich nicht so viel Zeit, um das wirklich zwischen jedem Patienten zu machen. Und manchmal denken sie einfach, dass die Hände per se sauber sind.
Heißt also, das ist dann auch eine Ihrer Aufgaben als Beraterin, darauf hinzuwirken, nehme ich mal an.
Ja, auf jeden Fall. Und da hat sich leider in den 30 Jahren nichts geändert. Also das Personal hat sich vor 30 Jahren wenig Hände desinfiziert. Das ist heute auch so und das ist unsere kontinuierliche Aufgabe, die Leute zu schulen und zu erklären, wie einfach die Infektionen verursacht werden. Welcher ist der Weg? Und wenn einmal alle Leute verstehen, dass die Hände ein wichtiger Weg ist, wie man die Infektionen verbreitet, dann würden sich wahrscheinlich auch mehr und häufiger die Hände desinfizieren.
Ein Weg ist die Handdesinfektion beziehungsweise die Handhygiene. Jetzt muss natürlich auch das Umfeld sauber sein, wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass zum Beispiel ein Operationssaal porentief reingemacht werden kann.
Das wird regelmäßig wischdesinfiziert und das ist auch genug, wenn man das lege artis und so durchführt. Es ist die Umgebung von den Patienten ist weniger die Gefahr, dass man eine nosokomiale Infektion bekommt, als die Hände. Also durch die Hände werden mehr Infektionen übertragen. Früher hat man sogar Fußboden desinfiziert und dann hat man auch gesehen, und das manche Kliniken machen das heute. Man hat sehr viel Angst vor der Luft. Natürlich werden einige Erreger durch Luft übertragen, aber wenige. Von daher, die Umgebung ist weniger wichtig als die Hände.
Wenn man vom Thema Krankenhaushygiene spricht, was gibt es da noch zu beachten, auch fürs Personal, auch für die Patienten?
Also auf jeden Fall wichtig ist, dass durch die Schulung, wie gesagt, nochmal wiederhole ich, dass man weiß, wie Infektionen entstehen. Also wie entsteht eine Durchfallerkrankung, wie entsteht eine Wundinfektion, wie entsteht eine nosokomiale Pneumonie. Und dann kann man auch Dinge beachten. Also zum Beispiel nur, warum man perioperative Prophylaxe gibt, was kann man damit verhindern. Genauso bei einer Pneumonie, wie entsteht die, was muss ich da drauf achten, bei Legen zum Beispiel bei von vielen Kathetern, hygienisch arbeiten, also das ist auch wichtig, dass man die Wege weiß und dann weiß man auch, was man tun muss, um das zu prävenieren.
Wie ist denn da die Resonanz, wenn Sie hierher kommen und entsprechende Vorschläge machen, entsprechende Schulungen auch durchführen? Wie reagiert das Personal darauf?
Das Personal reagiert sehr interessiert und aber es ist immer die Aussage, die ich höre, ja, wir würden das alles gerne machen, wenn wir mehr Zeit hätten. Das Personal ist mit der Pflege sehr beschäftigt, hat wenig Zeit für den, also so, ja, für einen Patienten. Und wenn man dann zusätzlich sagt, also da müsste man noch das oder jenes machen, dann kommt immer, ja, sehr gerne, aber wir bräuchten noch mehr Personal und dann wäre alles in Ordnung. Aber ansonsten bei Schulungen, die ich jetzt oft durchgeführt habe, ist die Resonanz sehr gut, weil nochmal die wenigsten wissen, wie es zu einer Infektion kommt. Also da sind manchmal auch so Fragen und Aussagen. Eben viele denken, die Bakterien fliegen einfach in der Luft, Bakterien sind auf dem Boden, wir müssen Angst vor allem haben, was uns was in unserer Umgebung ist, aber so ist es nicht. Wir müssen gezielt wissen, wie es zu einer Infektion kommt und das dann eben vorbeugen.
Sie haben ganz zu Beginn das Thema resistente Erreger angesprochen. Was muss man genau darunter sich vorstellen und was handelt es sich dabei?
Ja, durch die langjährigen, also durch Jahrzehnte Einsatz von Antibiotika, jetzt in der letzten Zeit, natürlich in den letzten Jahren immer mehr Einsatz von Antibiotika in der Tiermedizin, durch einen massiven Einsatz von Antibiotika durch niedergelassene Ärzte werden natürlich Bakterien immer resistenter. Wir hatten vor 40 Jahren Probleme mit grampositiven Bakterien und in den letzten 10 Jahren haben wir immer mehr Probleme mit gramnegativen Bakterien. Und da ist ein gezielter und restriktiver Einsatz von Antibiotikatherapie sehr wichtig. Also, dass man nicht bei jeder Erkältung, bei jeder Mittelohrentzündung bei den Kindern gleich ein Antibiotikum gibt, sondern dass man auch überlegt, dass da auch Virenerreger sein könnten, die auf Antibiotika nicht reagieren. Von daher gibt es jetzt auch hier in den Kliniken SOB eine Aktion, also es wird ein Kurs stattfinden für 27 Ärzte, die zum Antibiotika-beauftragten Arzt ausgebildet werden. Und dadurch hoffe ich, dass es überall in allen 6 Kliniken zu einer Reduktion von Antibiotikaverbrauch kommen wird. Natürlich werden die Patienten weiterhin gut versorgt. Sie werden immer Antibiotikatherapie bekommen, wenn sie es brauchen. Aber dieser nicht gezielte und zu breite Einsatz von Antibiotika hoffentlich wird reduziert dann.
Wobei man ja nicht unbedingt immer auch Einfluss drauf hat, wie Sie vorhin gesagt haben, gerade im Bereich der Tiere wird oft ja mit Antibiotikern rumgequacksalbert, in Anführungszeichen. Ist das auch ein sehr großes Problem wahrscheinlich, oder?
Ja, das ist ein großes Problem. Da können wir jetzt im Krankenhaus nichts machen, also das bleibt. Aber trotzdem gibt es noch viele Punkte, wo wir wirklich was tun können, wo wir einfach, wie gesagt, gezielter und restriktiver Antibiotika einsetzen können. Also man muss nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern man kann langsam anfangen und dann immer breitere Antibiotika einsetzen. Das ist der Weg und nicht umgekehrt, dass man mit einem sogenannten Breitspektrum-Antibiotikum, der irgendwie alles abtötet, anfängt. Und wenn das wirklich dann ein resistenter Erreger kommt und eine Infektion macht, dann haben wir gar nicht mehr, was wir tun können.
Krankenhaushygiene ist also ein ganz wichtiges Thema im Bereich Patientensicherheit. Dankeschön, Dr. Andrea Kroppitz-Hübner. Bei der Patientensicherheit geht es aber auch viel um Qualität und dafür ist bei den heimischen Kliniken Reinhold Frank zuständig. Er ist Leiter der Qualitäts- und Organisationsentwicklung. Herr Frank, seit mehreren Jahren beschäftigen Sie sich an den heimischen Kliniken ja mit der Qualitätsfrage. Um was geht es denn da genau?
Also unter anderem ist natürlich, um jetzt auch in diesem Kontext zu bleiben, das Thema Patientensicherheit ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Ansonsten beschäftigen wir uns natürlich eben auch ganz stark mit den Patientenrückmeldungen, sei es jetzt über allgemeine Rückmeldungen, aber auch über die Patientenbefragung. Hier kommen natürlich auch immer wieder auch sicherheitsrelevante Rückmeldungen, die wir dann auch mit den Praktikern vor Ort spiegeln und hier dann dementsprechend auch auf sichere Lösungen hinarbeiten. Ansonsten ist natürlich mein Bereich auch ganz stark damit beschäftigt, eben auch Sicherheit zu messen, sofern das irgendwo geht. Also was lässt sich in Kennzahlen abbilden und dann auch über eine Bewertung dann auch zu einer Reaktion zu kommen. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Eine häufig angewandte Möglichkeit ist, dass man eben dann durch ein sogenanntes Audit vor Ort eben auch nochmal nachguckt, sich davon überzeugt, ist da was dahinter, beziehungsweise auch über den kollegialen Austausch dann dementsprechend auch eben nachguckt, gibt es da jetzt tatsächlich irgendwie einen Grund, da nochmal tiefer reinzugucken oder ist es einfach nur jetzt einfach eine Kennzahl, die aufgrund von Dokumentationsthemen oder ähnlichen Punkten auffällig geworden ist.
Ich habe schon gesagt, Sie beschäftigen sich jetzt schon seit einiger Zeit mit der Qualitätsfrage hier in den Landkreisen Traunsternberg, das Gardener Land. Wenn es jetzt gerade um das Thema Patientensicherheit geht, zu welchen Erkenntnissen sind Sie da bisher gekommen? Vertrauen die Menschen oder die Patienten hier an den heimischen Kliniken in die Sicherheit?
Also ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, noch stärker zukünftig auch die Patienten in sozusagen ihre Patientensicherheit mit einzubinden, weil der Patient natürlich A, ein guter Beobachter ist, auch was in der Praxis so passiert und dementsprechend auch, wenn wir ihn auch dazu ermuntern, hier auch die richtigen Fragen zu stellen und wir es auf der anderen Seite natürlich als Krankenhaus, als Expertenorganisation ist auch zulassen, dass der Patient vielleicht auch mal lästige Fragen stellt, so in diese Richtung, warum haben Sie sich gerade nicht Ihre Hände desinfiziert, als Sie hier reingekommen sind, dann denke ich mal, wird das langsam so ein halt ein Konstrukt, wo beide Seiten was davon haben, weil wir natürlich auch davon abhängig sind, weil wir gerade so eine Abteilung, wie wir es hier sind, eben nicht zentral immer jeden Tag überall sein können, sondern dass natürlich alle vor Ort auch ihren Beitrag dazu leisten. Und da denke ich mal, haben wir mittlerweile schon eine höhere Sensibilität als früher zu diesem Thema, auch gerade durch dieses Thema Aufklärung. Und wir sehen natürlich auch, dass diese Instrumente, die wir angefangen haben zu implementieren, mittlerweile auch so einen gewissen Kulturwandel mit sich gebracht haben. Also wir sind jetzt schon so an dieser Stelle, wo wir sagen, die beste Investition ist natürlich in die Einstellung der Mitarbeiter, als aber auch in die Einstellung der Patienten zu dem Thema.
Auf alle Fälle ein sehr interessantes Thema. In den vergangenen Jahren hat es da auch die ein oder andere Überraschung für Sie gegeben, wo Sie sagen, Mensch, damit hätte ich eigentlich gar nicht gerechnet, sowohl bei den Patienten als auch bei der Patientensicherheit allgemein.
Also grundsätzlich stellen wir immer wieder fest, dass es quasi nichts gibt, was es nicht gibt. Also selbst die unglaublichsten Konstellationen, wenn man sich denkt, wie hätte das jetzt passieren können oder wie konnte der Patient dieses machen oder wie konnte der Mitarbeiter jenes machen. Also das, glaube ich, ist so die Grund. Also man muss sozusagen immer vom Schlimmsten ausgehen und muss auch seine Prozesse und seine Abläufe und diese Themen so sicher gestalten, dass man eben vom größtmöglichen Schaden eben auch immer ausgehen muss oder beziehungsweise vom größtmöglichen Missverständnis in diesem Thema auch ausgehen muss.
Sprechen wir mal über die Sicherung von Qualität. Worum geht es in erster Linie? Geht es um die Sicherung oder um die Steigerung?
Also es geht natürlich um die Steigerung, aber der erste Schritt ist eben die Sicherung, indem man eben die Dinge, die man hat und die auch als Qualitätsmaßstab definiert sind, dass man die natürlich hält. Und dann haben wir natürlich auch einige Aspekte, wo wir schon darüber hinausgehen, wo wir sagen, wir wollen auch diese Themen natürlich weiterentwickeln.
Wie kann man sowas messen? Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen. Wie wird Qualität messbar?
Gut, ich meine, wir haben natürlich einige Bereiche, wo wir den Vorteil haben, dass wir direkt gewisse Raten monitoren können, Komplikationsraten, Infektionsraten. Da gibt es Möglichkeiten, die man gut auch aus den Daten, die man schon generiert, beziehungsweise auch durch zusätzlich erhobene Daten, die dann die Ärzte und Pflegekräfte auf den Stationen sozusagen als Zusatzdokument, als Qualitätsdokumentation zusätzlich ausfüllen. Daraus kann man natürlich Statistiken machen und über diese Hinweise, die man dann da auch bekommt, über diese Indikatoren, kann man natürlich eben, wie ich es anfangs auch schon geschildert habe, eben auch nochmal nachsehen, okay, da habe ich jetzt eine auffällige Kennzahl. Das ist noch kein Ergebnis, aber es gibt mir einen Hinweis darauf, näher nachzugucken.
Stichwort Zertifizierungen, das ist ja auch eine Art, Qualität messbar zu machen, beziehungsweise zumindest was an der Wand hängen zu haben, wo dann draufsteht, ja, die Qualität ist entsprechend hoch, sonst würde man dieses Zertifikat ja nicht bekommen, oder?
Ja, das ist richtig so. Also da merken wir auch, dass da natürlich Zertifizierung für uns ganz klar jetzt nicht der Punkt ist, hier ein Zertifikat zu bekommen, sondern natürlich den Blick des Externen auf unser eigenes System wirklich einfach zu nutzen und zu sagen, hier hat jemand nochmal einen unverstellten Blick und kann uns dementsprechend hier auch nochmal Hinweise geben, wo wir uns weiterentwickeln können. Das muss man ja grundsätzlich sagen. Zertifizierung ist ja so nichts anderes wie eine große Checkliste, die abgearbeitet wird. Und wenn da einfach Punkte dabei sind, wo uns dieser externe Blick auch nochmal hilft, uns weiterzuentwickeln, dann nehmen wir natürlich dann gerne dankbar an.
Wie muss man sich so eine Zertifizierung vorstellen? Was passiert da? Kommt da dann wirklich ein Externer hier an, meinetwegen an das Klinikum Traunstein, schaut sich alles an, geht alles mit Ihnen durch und am Ende heißt es, ja, ihr bekommt die Zertifizierung oder ihr bekommt sie eben nicht?
Richtig, also wir haben ungefähr 20 Bereiche, die durch eine externe Zertifizierung im Augenblick in der Überwachung sind. Das heißt, in den allermeisten Bereichen kommt dann auch einmal im Jahr ein sogenannter externer Auditor vorbei und der sieht sich dann eben an, sind gewisse Punkte, also Zertifizierung bedeutet Konformität. Das heißt, ich habe eine große Checkliste und der geht die einfach durch und sieht sich an, ist das erfüllt. Und wenn es eben nicht erfüllt ist oder nur teilweise erfüllt ist, dann bekommen wir eine Empfehlung oder einen Hinweis oder das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man eine Abweichung bekommt und hat dann eben nochmal eine Nachfrist von 3 Monaten, diese Abweichung zu beheben. Und danach ist sozusagen das Zertifikat oder ist der Zertifikatsstatus wiederhergestellt. Wenn man das eben nicht hinbekommt, kommt es dann auch mal zur Aberkennung von dem Zertifikat.
Wie ist da so die Erfolgsquote bei uns in der Region?
100%.
Also man kann sich auf alle Fälle nicht beschweren, was die Qualität angeht. Generell mal die Frage, wie schwierig ist es denn, die Qualität hochzuhalten, beziehungsweise wie schwierig ist es auch, die Qualität zu steigern?
Natürlich sind auch diese Themen abhängig von den Rahmenbedingungen, die natürlich alle im Krankenhaus treffen. Das heißt, natürlich ist Qualität ist ein ganz, ganz großer Faktor, auch die Ressourcen, die man im Krankenhaus zur Verfügung hat. Und da gehören natürlich auch die Mitarbeiter mit dazu. Das heißt also, diese Herausforderungen in allen Bereichen zu meistern, ist natürlich das Thema schlechthin. Also man kann natürlich gerade in den Abläufen, da stecken auch noch extrem viele Möglichkeiten und Potenziale drin, aber in diesem Zusammenspiel bewegt sich das Ganze.
Sie haben die Mitarbeiter angesprochen, einer der wohl wichtigsten Punkte, was die Qualität angeht. Wie ist denn da so die Resonanz der Mitarbeiter, wenn sie da daherkommen und sagen, ich hätte da eine Idee oder wir könnten da was machen, um die Qualität zu steigern? Sind die hellauf begeistert oder erstmal ein bisschen misstrauisch?
Ja, grundsätzlich ist natürlich in meinem Beruf, das gehört quasi zum Beruf mit dazu, dass ich jemand bin, der an den Themen natürlich ziehen muss und auch immer wieder ziehen muss. Trotzdem ist es so, dadurch, dass wir schon frühzeitig auch mit Qualitätsmanagement schon in der Krankenpflegeausbildung eben auch mit Unterrichten vertreten sind, merke ich jetzt eigentlich in der Zeit, wo ich da bin, dass das Verständnis auch in den Pflegebereichen ganz, ganz stark wächst und viele auch im ärztlichen Bereich natürlich einfach auch erkennen, dass da durchaus viele sinnvolle Sachen dabei sind. Da muss man zwar zu manchen Themen auch lästig sein, gerade was so gesetzliche Regelungen betrifft. Das sieht nicht immer jeder so ganz ein, weil natürlich immer so die Aussagen kommen, ich habe Medizin studiert oder ich bin eine Pflegekraft, ich habe mit diesem oder jenem nichts zu tun. Da muss man schon auch zum Teil Überzeugungsarbeit leisten, aber grundsätzlich sieht man eben schon, dass da durchaus sinnvolle Hilfestellungen dabei sind und wenn man da gemeinsam an den Themen arbeitet, dann wird das natürlich auch eine gute Geschichte.
Abschließend noch eine etwas persönlichere Frage, sage ich jetzt mal. Nehmen wir an, ein Angehöriger von Ihnen würde eine Klinik suchen für eine Behandlung. Nach welchen Kriterien würden Sie ihm empfehlen, eine Klinik auszusuchen?
Also ich würde natürlich schon auch, natürlich, wenn ich Bekannte vor Ort hätte, würde ich es natürlich nur über die Weiterempfehlung machen. Das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nur wenn man selber auch Erfahrungen gemacht hat, kann man da dementsprechend auch was drüber sagen. Ansonsten kann man natürlich schon als grobe Orientierung schon auch die Rahmenbedingungen, in denen die Klinikversorgung dort stattfindet, also welche Mengengerüste haben die. Man hat ja mittlerweile auch viele Möglichkeiten übers Internet, sich gewisse Kennzahlen auch abzurufen, also was jetzt auch gewisse Komplikationsraten betrifft. Und ansonsten würde ich eigentlich immer über die persönliche Weiterempfehlung arbeiten.
Dankeschön, Reinhold Frank. Abschließende Frage an den Professor Pratschke. Jetzt haben wir ja viel gehört, was alles passieren kann. Wie sicher sind die Patienten denn in den heimischen Kliniken?
Die Patienten sind sehr sicher. Ich bin ja an vielen Kliniken herumgekommen. Ich weiß auch, was passieren kann durch meine Tätigkeit in der Ärztekammer. Wir sind auch in unseren Maßnahmen, was der Patient, die der Patientensicherheit dienen, sind wir anderen Kliniken definitiv voraus. Hier hat Herr Frank sehr viel Arbeit schon geleistet in den letzten Jahren. Und ich kann nur sagen, ich würde meinen Angehörigen durchaus empfehlen, sich hier in unseren heimischen Kliniken behandeln zu lassen.
Dankeschön meinen Gästen von heute. Das Thema heute Medizintalk, die Patientensicherheit. Falls Sie die Sendung nochmal nachhören wollen, dann klicken Sie einfach auf die Homepage der Kliniken Südostbayern AG. Da können Sie sich die komplette Sendung runterladen. Das war's von mir. Ihnen noch einen schönen Abend.